Unser Pastor hat heute Morgen erwähnt, dass diese Woche gibt es unsere einmal im Jahr unsere EBTC-Konferenz, das Hirn-Konferenz, und wir bereiten verschiedene Themen vor. Dieter hat zwei Vorträge auf diesen Konferenz, ich werde auch zwei Vorträge machen. Und ich habe auch wahrscheinlich mehr als ein Jahr darüber nachgedacht, was sollte ich da predigen? Und dann habe ich wirklich mehrmals festgestellt, wirklich überall ist wirklich ein Mangel, was ich immer wieder sehe, ist in die Familien. Es gibt kaum etwas, was eine Familie mehr ist heutzutage. Und deshalb habe ich mir das vorgenommen, einfach über gottesfürchtige Ehemänner zu sprechen, das ist ein Thema, und dann über die gottesfürchtige Erziehung Kinder sprechen. Jemand hat mich gefragt, hey, machst du auch irgendwann etwas über die Ehefrauen? Das werde ich bestimmt machen, aber das kommt nach irgendwann. Ja, und dann habe ich auch bei diesen Vorträgen, haben wir normalerweise 90 Minuten bekommen, und das war ein Vortrag, und habe ich mich auch dafür vorbereitet für 90 Minuten. Und das gefällt mir wirklich am besten, die ihr mich kennt, ihr wisst, ich kann schon lange sprechen. Und ich habe 90 Minuten vorbereitet, aber jetzt habe ich ungefähr 45 Minuten. So, ich würde mich einschränken für nur das erste Teil, Teil 1. Wir gehen nur über den ersten Punkt heute Morgen. Von was bedeutet ein gottesfürchtiger Ehemann zu sein? Und in 3 Wochen kommen wir zum Teil 2. Jetzt ist unser Praktikant die nächste zweimal dran und wir freuen uns auf seine Predigten. Aber ich freue mich auf das Ding, auf meine Predigt auch weiter vorzufahren und das zu Ende zu bringen. Aber lass uns zuerst zusammen beten und einfach dem Herrn bitten um seinen Segen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke auch für die musikalische Begleitung heute Morgen. Und wo wir wirklich auf dein Wesen, auf deinen Charakter wirklich konzentrieren können, Herr. Es geht wirklich nur um dich. Und du bist der Schöpfer. Du hast die Himmel und die Erde gemacht. Du hast jeden Einzelnen von uns gemacht, Herr. Und deshalb, wir gehören auch zu dir. Wir sind deine Schöpfung. Herr, hilf uns wirklich, dich zu verherrlichen auf dieser Erde. Ich bitte dich um viel Weisheit heute Morgen. Schenk mir auch viel Klarheit bei der Predigt und auch wirklich klare Worte zu sprechen, Herr, zu deiner Verherrlichung. Herr, wir lieben dich und wir möchten unsere Liebe wirklich ausdrücken, indem wir dir gehorchen in alles, Herr. In Jesus' Namen. Amen. Vor etlichen Jahren veröffentlicht die Saturday Evening Post, und das ist eine Zeitung in den USA, einen Artikel mit dem Titel Die 7 Zeitalter der Erkältung von Ehepartnern. Dabei ging es um die Reaktionen eines Ehemannes auf die Erkältungen seiner Frau in den ersten 7 Jahren von ihren Ehe. Der Artikel las ungefähr so. Ich lese das vor. Das erste Jahr. Mein armes Zuckerpüppchen. Ich bin so besorgt um meine kleine Süße. Du hast wirklich eine schreckliche Schnupfen. Und bei all den Halsentzündungen, die grassieren, weiß man ja nie. Ich bringe dich heute Nachmittag ins Krankenhaus, damit du dort mal gründlich untersucht wirst und dich erholen kannst. Ich weiß, das Essen ist grässlich. Aber ich werde dir Mahlzeiten aus deinem Lieblingsrestaurant bringen. Ich habe bereits alles arrangiert. So war es auch bei uns alle, oder? Die erste Jahr. Das zweite Jahr. Liebling, dieser Husten hört sich wirklich nicht gut an. Ich habe Dr. Müller angerufen und ihm gebeten, sofort vorbeizukommen. Sei ein gutes Mädchen und leg dich jetzt ins Bett, okay? Tu es einfach für mich. Das dritte Jahr. Du solltest dich vielleicht besser hinlegen, Liebes. Es gibt nichts Besseres als etwas Ruhe, wenn man sich schlecht fühlt. Ich bringe dir etwas zu essen. Hast du irgendwo Dosensuppe? Das vierte Jahr. Also pass auf, Liebe. Sei vernünftig. Nachdem du die Kinder gefüttert, das Geschirr abgewaschen und den Boden gereinigt hast, legst du dich besser hin. Das fünfte Jahr. Warum nimmst du nicht ein paar Aspirin? Das sechste Jahr. Ich wünschte, du würdest gurgeln oder irgendetwas tun, statt den ganzen Abend herumzusitzen und lauthals zu bellen. Und das siebte Jahr. Meine Güte, hör endlich auf zu niesen. Soll ich mir etwas eine Lungenentzündung einfangen? Das ist ein witziger Blinkwinkel, der in der Realität leider nicht so witzig ist. Und so wird es manchmal in die Ehe. Okay? Das Ehe ist Gottes Plan für unser Leben. Im Falle der meisten Männer und Frauen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. In den letzten 50 Jahren ist diese Beziehung jedoch durch unsere Kultur und letztendlich durch Satan schwer Angriffen ausgesetzt gewesen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir den Verfall der Ehe direkt vor unseren Augen miterleben. Und seit dem Sündenfall, das lesen wir in 1. Mose 3, hat Satan die Ehe eisern durch verschiedenste Mittel angegriffen. Zum Beispiel Sittenlosigkeit, Polygamie, Ehebruch, Homosexualität, Unzucht, Inzest, Prostitution, Abtreibung, die Frauenbewegung, Pornografie, Materialismus und so weiter. Eine ganze Reihe. Satan hat all diese Dinge in dem Versuch eingesetzt, die Familie einfach zu zerstören. Und wie hat dieser Angriff sich insgesamt ausgewirkt? Es herrscht weit verbreitende Verwirrung. Die Rollen von Männern und Frauen wurden auf wenig mehr als eine Meinungsumfrage reduziert. Zum Beispiel 52% denken, Männer sollten eine Sache tun. Und 40% denken, sie sollten eine andere Sache tun. Und ja, 8% sind unentschieden. Auch viele junge Menschen verkennen heutzutage den Wert der Ehe. Sie sind voller Zweifel und falscher Vorstellungen über die Ehe und die Rolle von einem Mann und einer Frau in einer Ehe. Darüber hinaus haben viele Menschen, die bereits verheiratet sind, jegliche Hoffnung verloren. Scheidungen, Sittenlosigkeit sind weit verbreitet. Es ist nicht mehr die Ausnahme, aber die Regel. Nicht nur unter Ungläubigen, sondern auch unter sogenannten Christen. In deutlichem Gegensatz zu unserer wankelmütigen, wechselhaften Gesellschaft heutzutage, sind Gott und sein Wort wirklich unveränderlich. Er ist derjenige, der Mann und Frau erschuf. Er ist auch derjenige, der die Ehe ins Leben rief. Und da Gott derjenige ist, der die Institution Ehe schuf, weiß er am besten, wie sie funktionieren sollten. Und deshalb müssen wir ihn konsultieren. Gottes Wort allein gibt uns die Antworten darauf, wie er den Mann und die Frau schuf, warum er sie schuf, wofür er sie schuf und welche Rollen und Verantwortung er ihnen zuteilte. Mit anderen Worten, er enthält Gottes heiligen Wort, sein völlig hinreichendes Wort, alles, und ich meine wirklich alles, das wir wissen müssen, um ein freudiges, erfülltes und letztlich Gott zu Ehre gereichenden Ehe in diesem Leben zu führen. Mehr brauchen wir nicht. Und das lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Bitte schlag diesen Stelle auf. Die meisten von euch kennen diese Stelle sehr, sehr wohl, sehr gut. Ich wollte das jetzt für euch vorlesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Hier ist es Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. als Einstieg in unser Thema heute Morgen, möchte ich euch jetzt ein kleines theologisches Überblick über die Ehe geben. Ein kleines theologisches Überblick. Laut Gottes Wort gibt es mindestens 5 Gründe für die Ehe. Mindestens 5 Gründe. Erstens wurde die Ehe laut 1. Mose 1, Vers 28 zur Zeugung von Kindern ins Leben gerufen. Lass uns dieses Vers aufschlagen. Wir werden mehrere verschiedene Schriftstellen heute Morgen anschauen. Sehr einfach zu finden. 1. Buch Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Das ist der erste Grund. Okay? Der erste Grund für die Ehe. Nehmt bitte zur Kenntnis, dass dies Gottes Zweck für die Ehe sowohl vor dem Sündenfall als auch nach dem Sündenfall war. Das hat sich nicht geändert. Er hat es mehrmals wiederholt. Zum Beispiel in Kapitel 4 gibt es noch 2 weitere Stellen, wo er das erwähnt hat. Und in Kapitel 9 gibt es 2 weitere Stellen, wo er das erwähnt hat. Der zweite Grund für die Ehe findet sich in Kapitel 2, Vers 18. 1. Buch Mose 2, Vers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Stopp. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Die Worte dieses Verses betonen nachdrücklich, dass der Mensch jemand an seiner Stelle oder an seiner Seite braucht. Er braucht jemanden. Gott sagt, es sei nicht gut für den Mann, allein zu sein. Aber damit impliziert keinesfalls, dass mit Gottes Schöpfung bis zu jenem Punkt etwas nicht stimmte, sondern nur, dass seine Schöpfung noch nicht abgeschlossen sei. Er war noch nicht zu Ende. Okay? Er war noch nicht fertig. Dann tat Gott etwas sehr Interessantes. Statt Eva sofort zu erschaffen, brachte Adam erst alle Tiere zu ihm, damit dieser ihnen Namen geben könne. Lass uns Vers 19 weiterlesen. Kapitel 2, Vers 19. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendiges Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und alle Tieren des Feldes Namen. Aber für den Mensch fand sich keine Gehilfin, die ihn entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihren Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinen Gebein und Fleisch von meinen Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Wichtig ist hier, dass Gott keinen Bruder, keinen Schwester, Onkel, Tante, Mutter oder Vater für Adam schuf. Nein. In seiner perfekten Weisheit schuf Gott eine Ehefrau für ihn. Er schuf eine Gefährtin. Und Eva wurde genau passend für Adam geschaffen. Das hebräische Wort, das hierfür entspricht, benutzt wird, ist das Wort kenegdo. Und es bedeutet vergleichbar oder ihm entsprechend. Mit anderen Worten wurde Eva gezielt von Gott als einzigartige Gefährten nur für Adam erschaffen. Das war Gottes Absicht, Gottes Plan, genau die perfekte Gefährten für ihn zu machen. Und so hat er das gemacht. Okay, das war der zweite Grund für die Ehe. Der dritte konkrete Grund, aus dem Gott die Ehe schuf, war zur Unterstützung. Auch das lesen wir in Kapitel 2, Vers 18. Lass uns das noch einmal lesen. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hier ist es. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott schuf die Frau, um ihren Ehemann während seines gesamten Lebens zu helfen, dabei zu stehen, ihm zu unterstützen. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist Ezer und bedeutet jemand, der nach Bedarf Hilfe und Unterstützung leistet. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Eine Ehefrau sollte also ganz praktisch gesehen ihren Ehemann Hilfe und Unterstützung angedeihen lassen. Und da dies Teil von Gottes perfekter Schöpfung war, ist es gut so und ein Segen für sowohl den Ehemann als auch die Ehefrau. Das Wort Gehilfen ist hier übrigens in keiner Weise abwertend oder erniedrigend, wie uns manche einreden wollen. Manche denken, naja, wenn eine Frau eine Gehilfin ist, das heißt, sie hat eine zweite Rolle. Sie spielt die zweite Geige im Ehe. Aber das ist verkehrt. Tatsächlich wird genau dieser Begriff wiederholt im Alten Testament verwendet, um Gott selbst zu beschreiben, der unser Gehilfe oder Helfer ist. Genau diesen Ausdruck. So, wenn wir sagen, das ist eine niedrige Stelle, wenn jemand einem anderen hilft, das ist verkehrt. Dann sagen wir genauso das über Gott selber. Wenn Gott also sagt, er werde eine passende Gehilfin für Adam machen, so meinte er damit, er werde jemanden für Adam schaffen, der ihm zur Seite steht, ihn unterstützt und ihm hilft. Der vierte Grund, aus dem Gott die Ehe ins Leben rief, war zur Vermeidung von Sittenlosigkeit. Das lesen wir sehr, sehr deutlich in 1. Korinther 7, 1-2. Das war zur Vermeidung von Sittenlosigkeit oder Unzucht oder Ehebruch. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut, vor den Menschen keinen Frau zu beruhen. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. So ist es. Ich brauche euch Männer und Frauen nicht zu sagen, wie groß die Gefahr sexueller Sünde wirklich ist. Und vor allem, wenn man Single ist. Die Ehe ist die einzige von Gott vorgesehene Grundlage für sexuelle Erfüllung. Und alles, und ich meine alles, wirklich alles außerhalb der Ehe ist schlicht und einfach Sünde. Und das müssen wir auch so bekennen. Der fünfte Grund, aus der Gott die Ehe schuf, ist etwas sehr Ähnliches. Aber war für zu unserer Freude. Und das lesen wir in Sprüche 5, 18 bis 19. Sprüche 5, 18 bis 19. Steht hier, deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hündin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen. Von ihren Liebe sollst du stets entzückt sein. So liest man in die Bibel. Männer, die Ehe ist eine Beziehung, die Gott schuf, damit wir sie genießen. Gott ist erfreut und er wird verherrlicht, wenn wir sowohl die enge Freundschaft als auch die sexuellen Aspekte unserer Ehe genießen. Ich erinnere mich an einen vor einigen Jahren von einem Mann hier in Berlin, hörte, der dachte, Gott habe die Ehe ausschließlich zur Fortpflanzung geschaffen. Das ist ein vollkommenes, unbiblisches Konzept der von Sex. Lest mal einmal der Hohelied in der Bibel. Gott schuf Sex zwar eindeutig zu unserem Genuss, aber, und das ist wirklich eine große Aber, nur im Rahmen einer Ehe. Nur im Rahmen einer Ehe. Ein weiteres wichtiges Element der Ehe ist die Tatsache, dass Gott die Ehe seit Anbeginn als heiligen Bund zwischen einem Mann und einer Frau geschaffen hat. nicht zwei Männer, nicht zwei Frauen, einer Mann, nicht mehrere Frauen, nicht mehrere Männer, einer Mann und einer Frau. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. So steht es deutlich in Gottes Wort. Erstens soll der Mann laut diesem Vers seinen Vater und seine Mutter verlassen. Er soll seine Vater und Mutter verlassen. Mit anderen Worten, ist die Eltern-Kind-Beziehung in gewissem Sinne nur vorübergehend. Meine Kinder werden immer meine Kinder sein. Aber ich erziehe sie zu eigenständigen, unabhängigen Personen. Das ist mein Ziel als Vater. Und das ist das Ziel von ihrer Mutter. Gott hat von Anfang an beabsichtigt, dass die Ehe eine permanente Beziehung auf dieser Erde sein sollte. Jesus sagte Folgendes in Matthäus 19, Vers 6. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Deshalb müssen ein Mann und eine Frau ihre Ehe zum Mittelpunkt oder zur Grundlage der Familie machen. Kinder sind eine willkommene Ergänzung, aber sie selbst machen die Familie nicht aus. Der Gedanke, dass ein Ehepaar keine Familie ist, und ich habe das mehrmals gehört, dass ein Ehepaar keine Familie ist, bis es Kinder hat, ist völliger Unsinn und völliger unbiblisch. Die sind eine Familie, auch wenn es klein ist, wenn es nur zwei ist. Männer, wichtig, und Frauen, wichtig ist hierbei, dass eure Beziehung zu euren Frau die wichtigste menschliche Beziehung ist, die ihr auf dieser Seite des Himmels habt. Das ist wichtig dabei zu verstehen. Gott hat die eheliche Beziehung beabsichtigt als die primäre menschliche Beziehung. Es gibt nicht Wichtigeres. Kein Bruder, kein bester Freund, kein Arbeitskollege oder Kollegin, kein Tante, kein Mutter, kein Vater. Es ist deine Ehefrau oder dein Ehemann. Die Beziehung mit euren Frauen steht über der Beziehung zu euren Kindern oder jeden anderen Menschen auf dieser Erde. Eure Ehefrau ist eure höchste Priorität und eure Kinder sind eure zweithöchste Priorität. Das bedeutet, Männer, ihr müsst euch zuerst darum kümmern, die Bedürfnisse eurer Frau zu stillen, auch wenn ihr eine große Familie habt. Zweitens, soll ein Mann, laut diesem Vers, wir sind immer noch in 1. Buch Mose 2, Vers 24, zweitens soll ein Mann nach diesem Vers seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Im Gegensatz zur Eltern-Kind-Beziehung wurde diese Beziehung von Gott als dauerhafte Beziehung geschaffen. Seine dauerhafte Beziehung. Und das hebräische Wort, das hier verwendet wird, beinhaltet den Gedanken von zwei Dingen, die miteinander verschweißt oder verschmolzen wird. Es war ein Wort, das oft im Zusammenhang mit Gottes Bundes, mit Israel verwendet wurde. Israel sollte Gott anhängen, sich an ihm festhalten, festklammern. Ebenso ist das Ehebundes eine dauerhafte, beständige Verpflichtung, seine Ehegatten zu lieben. Zuletzt zeichnet die Beziehung zwischen Ehepartnern sich laut diesem Vers durch Intimität aus. Und es werden die zwei, was? Ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Diese Beziehung als ein Fleisch kommt in der sexuellen Beziehung zwischen Mann und Frau zum Ausdruck. Aber die Einigkeit, von der hier gesprochen wird, umfasst viel mehr als nur das. Es umfasst alles. In Wirklichkeit geht es um die ganze Person. Ein Autor erwähnt, im Einfleischsein verberge sich der Gedanke an eine Richtung, eine Zielsetzung, einen Lebenszweck, eine gemeinsame Ansicht zur Erziehung, Einigkeit in Intimität, eins im Glauben und in Glaubensgrundsätzen. Hey, das ist ein schöner Gedanke. Wenn eine Ehe, Ehepaar so eins sind, das ist ein schönes Team. Okay? Das ist wirklich eine schöne Sache. Wie? Aber wie sollten wir diesen Bund im Einzelnen ausleben? Mit anderen Worten, wie können wir Gott in unserer wichtigsten menschlichen Beziehung auf dieser Erde verherrlichen und zu seiner Ehre leben? Das ist die Frage. Vielleicht, ihr wisst das, die meisten von euch, dass das wirklich tatsächlich so ist. Aber dann die Frage ist, okay, wie können wir das wirklich umsetzen? Wie können wir das praktizieren? Das ist immer das wichtigste Frage, oder? Oder eine wichtige Frage. Um das zu beantworten, müssen wir meiner Meinung nach noch einige Textstellen aus dem Alten und Neuen Testament betrachten, die sich mit der Ehe befassen. Und dabei müssen wir die uns von Gott gegebenen Prioritäten untersuchen. Diejenigen, die nicht ignoriert werden können, wenn wir Gott in der wichtigsten und grundlegendsten menschlichen Beziehung wirklich erfreuen und verherrlichen wollen, dann müssen wir auf Gottes Wort gucken und schauen, hey, was ist die wichtigste Priorität für uns? Dann kommt die Frage, wie wichtig ist es, unsere Prioritäten in Lot zu halten? Wie wichtig ist das? Frage euch selbst, wie wichtig ist dein Erfolg als Diener des Herrn? Ist das wichtig für euch oder ist es euch egal? Oder willst du auch eines Tages von Gott, der König aller Könige, hören möchten, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wenn ja, dann musst du euren Prioritäten sehr ernst und wahr nehmen. Es gibt keine andere Methode. Die richtigen Prioritäten waren für unseren Herrn absolut unverzichtbar. Sie waren unverzichtbar für Jesus Christus. Lukas 2, Vers 49. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das hat Jesus Christus gesagt, als er 12 Jahre alt war, im Tempel. Er wusste schon seine Prioritäten. Was ist wichtig? Wusstet ihr das nicht schon? Und dann Johannes 9, Vers 4. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Matthäus 16, Vers 21. Als ich angefangen, das zu studieren, es kamen so viele Versen vor, ich habe gedacht, meine Güte, ich muss mich einschränken auf nur ein paar. Weil das war wirklich wichtig für Jesus. Und aus diesem Blickwinkel habe ich nie unsere Prioritäten so gesehen. Aber das war wirklich tatsächlich so für unseren Herrn. Sie waren wirklich wichtig. Matthäus 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seine Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Er hat ein Ziel vor Augen. Und was war sein Ziel? Zu sterben. Zu sterben. Das war kein Hintergedanke. Na, vielleicht ja, muss ich irgendwann dahin kommen. Ja, sie mögen mich nicht so sehr. Das war sein Lebensziel. Johannes 12, Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Hey, er hat wirklich seine Ziele klar vor Augen gehabt. Deshalb können wir sagen, hey, er hat ein perfektes Leben gelebt oder geführt. Wie ist es mit euch? Habt ihr überhaupt Ziele? Was ist euer Ziel mit eurem Ehemann? Oder euren Ehefrau? Oder euren Familie? Oder euren Glaubensleben? Wo wollt ihr hingehen? Männer, Christus führte ein zielgerechtes Leben. Gerichtetes Leben. Es gab viele Dinge, die Christus einfach nicht tat, weil sie nicht zu den Zielen des Vaters und den Prioritäten für sein Leben passten. Und es gab auch viele Dinge, die er tat, eben weil sie zum Plan des Vaters passten. So war sein ganzes Leben gesteuert von seiner Zielrichtung. Richtige Prioritäten sind absolut unverzichtbar im Leben eines jeden Gläubigen. 1. Johannes 2, Vers 6. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, ein paar Schriftstellen. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Psalm 39, Vers 5. Lass mich meine Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Herr, zeig mir, wie vergänglich ich wirklich bin, sodass ich habe die richtigen Ziele vor Augen. Psalm 90, Vers 12. Lehre unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herzen erlangen. In Epheser 5, Vers 16. Und kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und einer von meinen Lieblingsversen im Neuen Testament ist 1. Korinther 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Hey, weißt du was? Wisst ihr was? Gott erwartet nur eines von uns. Und was ist das? Dass wir treu sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Das ist alles. Er erwartet eine Treue. Also, was sind die Prioritäten? Zurück zu unserem Hauptthema. Was sind die Prioritäten eines Ehemannes, der Gott verherrlichen und ihm zur Ehre leben möchte? Ich möchte euch jetzt das erste Punkt geben. Das war alles Einführung. Okay. Vor 90 Minuten Rede ist es richtig so. Okay. Aber vor 45 Minuten, ich weiß, dass es ein bisschen lang ist. So. Das erste Punkt ist die Priorität des Herrn Jesus Christus in unser Leben anerkennen. Die Priorität des Herrn Jesus Christus in unser Leben anerkennen. Das ist die allererste Priorität des herausragenden Ehemannes. Es ist auch die allererste Priorität für eine wunderbare Ehefrau und ein Gott zu Ehre lebendes Kind. Es ist wirklich die erste Priorität für jeden, der auf dieser Erde ist. Okay? Aber ich kann das nicht einfach auslassen. Okay, ich kann nicht sagen, naja, wir fangen an mit den Frauen. Dass deine allererste Priorität ist deine Frau. Ja, das ist ziemlich wichtig. Auf einer menschlichen Ebene ist es so. Aber Männer, wollt ihr wirklich Gott verherrlichen in euren Ehen? Dann müsst ihr zuerst Gott als Priorität haben in euren persönliches Leben. Sonst könnt ihr das Zweite nicht tun oder nicht machen. Ihr Lieben, wisst ihr das? Das gesamte Gesetz reflektiert diesen Gedanken. So handelt das allererste der 10 Gebote. Was ist das allererste der 10 Gebote? Es handelt sich um Götzen. Okay? Was ist eine Götze? Was ist ein Idol? Was immer das erste Platz, das erste Prioritäten deines Lebens wegnimmt, das ist eine Götze. Und Gott redete, ich lese jetzt von 2. Buch Mose 20, 1 bis 3. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die meisten von uns denken auf ein Stück Holz oder Metall oder Stein. Okay? Eine andere Götzen. Aber wie ich gesagt habe, eine Götzen kann alles sein. Ist egal. Wie die meisten Menschen heutzutage, ist es ein Mann oder eine Frau. Eine Beziehung, vielleicht eine Stelle. Vielleicht Geld. Für viele Amerikaner ist es Geld. Und viele andere Menschen. Aber was immer die erste Platz in deinem Leben nimmt, wo du verbringst deine Hauptzeit, wo du gibst dein Geld aus für solche Dinge, die sind euren Götzen. Okay? Das sind euren Götzen. Mit anderen Worten, sollte es absolut nichts in eurem Leben geben, das den zentralen Stellenwert euren Hoffnungen, Träume, Wünsche und Ziele einnimmt, außer dem Herrn selbst. Das heißt, ihr könnt keine Götzen haben. Gott muss eure größte Liebe, er muss eure große Leidenschaft und Priorität sein. Sonst habt ihr diesen allerersten Gebot von den 10 Gebote gebrochen. Und das gilt einfach für uns alle, ganz egal, ob wir verheiratet seid oder nicht. Ganz egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ob du alt oder jung bist. Das ist deine allererste Priorität auf dieser Erde. Das Schema im 5. Buch Mose reflektiert diesen Gedanken besonders schön. Schlag mal euren Bibeln zu 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 und 5 auf. Und das heißt das Schema. 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ein weiterer Vers, der diesen Tatsache betont, findet sich einige Kapitel später. Schlag mal 5. Buch Mose 10, Vers 12 und 13 auf. Aber ein sehr ähnliches Gedanke. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn in seiner Satzung hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Das ist ziemlich deutlich, oder? Was der Herr für die Israeliten erwartet hat. Aber es ist nicht anders. Er erwartet genau dasselbe von uns. Männer und Frauen, euren Verpflichtungen gegenüber dem Herrn Jesus Christus muss jeden einzelnen Bereich eures Lebens einschließen. Es kann keine Ausnahmen geben. Unser Herr lehrte auch die absolute Priorität Gottes in unser Leben. Lass uns Matthäus 22 aufschlagen. Ich habe euch gewarnt, wir müssen viele verschiedene Passagen aufschlagen. Matthäus 22. Jesus Christus hat es auch gelehrt. Wenn ihr denkt, naja, das war Mose, das war seine Gedanken oder so. Nein, das lesen wir immer wieder im Wort Gottes. Matthäus 22, 37 bis 40. Ich lese ein paar Versen vor, 35. Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Mit anderen Worten, Leute, was ist das größte Gebot in der gesamten Bibel? Und Jesus sprach zu ihm, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das ist das. Das hat Jesus Christus gesagt, klar und deutlich, schwarz auf weiß, hier vor unseren Augen. Wichtig hier zu sehen ist die Intensität. Deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Seele, deinem ganzen Denken. Hier geht es um totale Hingabe. Wir können nicht sagen, Herr, weißt du bist so wichtig für mich, ich habe bestimmt einen Sonntag für dich. Oder 4 Stunden in der Woche für dich beiseite gesetzt. Herr, das ist großartig, weil wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, das ist 4 Stunden mehr als alle anderen Leute verbringen. Das mag sein. Aber bedeutet das, dass er wirklich immer noch deine erste Priorität ist im Leben? Männer, euren Frauen und Kinder sollten in Zusammenleben mit euch euren brennenden Leidenschaft für persönliche Heiligkeit sehen. Das heißt, das große Geschenk, das ein Vater seiner Familie geben kann, ist ein Gott wohlgefälliges Leben. Und das ist das große Geschenk einer Frau, ihren Kinder geben könnte. Ist wirklich ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Warum? Was machen unsere Kinder? Sie ahmen uns nach, oder? Manchmal zu unserer Schande, muss ich das sagen. Echt. Ich denke, meine Güte, wieso hat mein Kind das gelernt? Oder wo hat er das gelernt? Naja, schau mal im Spiegel, Carrie, und du wirst es klar erkennen. Ist so. Und wenn Gott keine Priorität für uns ist, wenn die Gemeinde keine Priorität für uns ist, Leute, wenn wir nicht am Sonntag, das ist gang und gäbe, dass wir in die Gemeinde kommen. Und unsere Kinder, das sehen das auch, dann sehen sie, weißt du, das war nie so wichtig für Mama und Papa. Das muss auch nicht wichtig für mich sein. Normalerweise gehen unsere Kinder immer, wenn wirklich ein brennendes Herzen von dem Herrn hat, denn sie folgen uns nach. Denn sie spüren das, sie sehen das, dass es wirklich wichtig ist. Aber wenn wir ein bisschen lau, warm sind, unsere Kinder spüren das auch so. Sie können sehen, naja, das war eigentlich eine billige Ausrede, einfach nicht in die Gemeinde zu kommen. Naja, weißt du, hey, 8 Stunden Schlaf, nur 8 Stunden am Sonntagmorgen? Naja. Eine der besten Stellen, um wahres geistliche Leidenschaft für Gott zu illustrieren, findet sich vielleicht im Psalm 63. Ich möchte euch noch eine Stelle zeigen. Psalm 63. Und da sieht man David. Okay? Ein schönes Beispiel von David, König David. Er hat diesen Psalm geschrieben. Als David diesen Psalm schrieb, durchlebte er schwierige Zeiten. Er war gerade von seinem eigenen Sohn Absalom aus seiner Heimat, seinem Königreich, vertrieben worden und war auf dem Weg entlang des nördlichen Randes des Wustes von Judäa. Doch trotz dieser gewaltigen Prüfungen und lebensbedrohlichen Situationen schwankte er in seinen Fokus auf Gott nicht. Noch gab er aufgrund des Druckes, der auf ihm lag, auf. Im Gegenteil, jener Druck machte deutlich, was ihm wirklich lieb und teuer war. Lass uns diesen Psalm lesen. Psalm 63. Ich lese die ersten 3 Verse vor. Ich habe nicht so viel Zeit. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Hört mal gut zu. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele durstet nach dich und nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Ich werde diesen Psalm nicht komplett auslegen, aber es gibt einige wichtige Schlüsselprinzipien, die dir denkt, meine Güte, zum Glück, auf die ich euch hinweisen möchte. Lass uns noch einmal Vers 2 betrachten. Ich lese das noch einmal vor. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Der erste Schlüssel ist, dass jede echte geistliche Begierde das richtige Objekt hat. Er muss das richtige Objekt haben. Es ist sehr klar zu erkennen, dass David Gott liebte. Sein ganzes Augenmerk war auf Gott gelenkt. Er war das einzige Objekt seiner Begierde. Laut diesem Psalm, man muss das gesamte Psalm lesen, ich habe nicht die Zeit dafür. Aber er war nicht nur bezaubert von Gottes Werken, wie manche Leute. Naja, du hättest dieses Wunder sehen sollen von unserer Gemeinde. Okay? Sie sind einfach bezaubert von Gottes Wirken, wie er wirkt. Noch war sein Augenmerk nur auf den Geschenken oder dem Segen Gottes. Hab Dank, Herr, für ein langes Leben. Hab Dank, Herr, für mein Reichtum. Hab Dank, Herr, für mein Königreich, für die vielen Frauen. Es war nicht einmal eine bestimmte Lehre oder ein theologisches System, das David liebte. Noch waren es religiöse Aktivitäten, wie in die Gemeinde zu kommen, wie der Besuch des Tempels oder Predigten oder Lehren. Und es war definitiv nicht sein eigenes Leben, für das David seine Liebe ausdrückte, sondern Gott und ihm allein. Das war sein Hauptaugenmerk. Das Objekt von Davids aufrichtigsten Begierde war einfach der Herr. Es war Gott, den David wollte, und nichts anderes. Man darf nicht vergessen, wo David sich befand, als er dies schrieb. Er war eine Flüchtlinge in der Wüste. Und doch sagt er nicht, dass es ihm nach Wasser dürste oder gar nach Errettung von seinen Feinden, sondern nur nach Gott selbst wollte er. Der zweite Aspekt der wahren geistlichen Begierde ist die richtige Intensität. Lass uns noch einmal Vers 2 oder nur ein Teil von Vers 2. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Die bessere Übersetzung hier ist ernsthaft suche ich dich. Die meisten Übersetzungen verwenden das Begriff früh, aber die bessere Übersetzung hier ist ernsthaft oder aufrichtig, weil sie die eifrige oder sorgfältige Suche nach etwas beinhaltet. Davids Intensität vor den Herrn ist aus seinen Dursten nach Gott ersichtlich. Durst ist etwas unersättliches Verlangen nach etwas, das für das Leben unverzichtbar ist, wie Atmen. Okay, wie zum Atmen. Wenn man das wirklich unter Wasser ist und man muss atmen oder so, oder man hat nicht die Möglichkeit. Okay, ich war ein paar Mal in meinem Leben in solchen Situationen, wo ich nicht atmen könnte, dann hat man ein schreckliches Angst. Sofort. Aber das ist lebensnotwendig. Dagegen lässt sich nicht argumentieren. Es lässt sich nicht durch Gleichgültigkeit überwinden. Naja, zum Durst ist mir egal. Jeder braucht ein bisschen Wasser ab und zu. Oder zum Atmen ist mir egal. Es ist etwas, das intensiv und unersättlich wahrgenommen wird. Und achte bitte auch darauf, wie David parallele Begriffe nutzte, um seine Durste nach Gott zu beschreiben. Er sagt, meine Seele und mein Fleisch. Damit meint er das gesamte Person oder sein ganzes Wesen. Gott inbrunstig begehrte. Psalm 42 ist ein weiteres gutes Beispiel der aufrichtigen Leidenschaft für den Herrn. Ihr kennt auch diese Stelle. Wie ein Hirsch leckst nach Wasserbächen, so leckst meine Seele, o Gott, nach dir. Und dann lesen wir in Matthäus 13, 44 bis 46. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, der ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und er verkauft alles, was er hatte, und kaufte sie. Warum? Warum hat er alles verkauft, um diese schöne Perle zu haben? Von diesem Kontext ist es klar, dass Jesus Christus die wertvolle Perle ist. Und die Kaufmänner oder Kaufmann sind wir. Wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, denn so sehr bedeutet Jesus Christus zu diesen Personen. Okay? Philipper 1, Vers 21. Das waren nicht nur die Gedanken von Paulus oder von Matthäus. Philipper oder Paulus hat das auch gesagt in Philipper. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich bin fast fertig. Noch ein Vers, Philipper 3, Vers 8. Ja, wahrlich, das hat Paulus auch gesagt. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christus Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Bedeutet Jesus Christus so viel für euch? Ist er so wichtig in eurem Leben? Nimmt er wirklich die erste Platz? Ihr Lieben, wir müssen einmal ehrlich in uns gehen. Wo liegt unser Begierden? Wo liegt deine Begierden? Habt ihr euren derartigen Leidenschaft für den Herrn Jesus Christus, was David hier ausgedrückt hat, was Paulus ausgedrückt hat? Führt das zu einem Leben der Integrität? Wenn nicht, warum nicht? Was hält euch davon ab? Gibt es andere Lieben oder Götzen, die ihr in eurem Leben bekennen müsst, was wirklich den ersten Platz von Gott nimmt? Gibt es geheime Sünden in eurem Leben, die ihr ein für alle Mal in Angriff nehmen müsst, bekennen und Buße darüber tun musst? Das ist die Frage.
Charles Spurgeon hat Folgendes gesagt: Jesus ist ebenso wie die Sonne, der Mittelpunkt und die Seele aller Dinge, die Fülle alles Guten, die Lampe, die uns leuchtet, das Feuer, der uns wärmt, der Magnet, der uns leitet. Und dann Thomas Doolittle schrieb: Herr, ich werde mich erst dann als gesund und gut empfinden, wenn ich vor Liebe zu dir krank bin.
Beschreibt das euren Lieben zu Jesus Christus, zu unserem Gott? Leute, das ist die notwendige Grundlage, wenn ihr eine gottesfürchtige Ehe haben möchtet. Okay?
Also, was ist die allererste Priorität eines Ehemannes oder einer Ehefrau, die Gott verherrlichen und ihm zu Ehre leben möchten?
Es ist nicht anders, als Jesus Christus im Leben als erste Priorität zu haben und sich seiner Herrschaft in allen Lebensbereichen zu unterwerfen. Und wenn das der Fall ist, Leute, hör mal gut zu, und wenn das der Fall ist, dann hast du eine wunderbare Grundlage, von der aus du weiter bauen kannst. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du alles andere, und ich meine wirklich alles andere, wirklich in die Pfeife rauchen, was wir nicht standhalten. Okay?
Gut. Jetzt lass uns zusammen beten.